NDR1-Welle Nord. Zur Sache.
Immer weniger Krankenhäuser hier in Schleswig-Holstein schreiben schwarze Zahlen. Das zeigen Erhebungen der Krankenhausgesellschaft hier im Land. Es ist wenig Geld vorhanden. Personal auch. Patient-Krankenhaus, das ist unser Thema heute hier in Zur Sache und ich bin gespannt, was meine beiden Gäste dazu sagen. Zum einen Dr. Thomas Trabinski, Gesundheitsökonom und Leiter des Instituts für Mikrodatenanalyse hier in Kiel. Er forscht zu gesundheitspolitischen und auch gesundheitsökonomischen Fragen. Moin, Herr Trabinski.
Moin, moin.
Schön, dass Sie da sind. Und auch Christian von der Becke, Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland. Hallo.
Ja, moin.
Moin. Ich habe vorweg mal eine ganz vielleicht banale Frage. Jetzt reden wir über Krankenhaus, über Kliniken. Gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen Krankenhaus und Klinikum oder ist das gleiche und man hat nur zwei verschiedene Wörter dafür?
Also ich glaube, dass Krankenhaus und Klinikum durchaus synonym füreinander verwendet werden. Manchmal hört sich Klinikum ein bisschen größer an und umfasst da tatsächlich mehrere Standorte, wobei jeder Standort für sich eigentlich auch eine eigene Klinik darstellt.
Okay, also kein Unterschied. Gut, da sind wir uns schon mal einig. Jetzt sind sich auch viele darin einig, dass es der Kliniklandschaft nicht unbedingt blenden geht. Sind Krankenhäuser denn tatsächlich ein Patient, so wie wir unsere Sendung hier heute genannt haben, Herr Trabinski?
Ich denke, man muss schon differenzieren und auch sich anschauen, welche Krankenhäuser, welche Krankenhaustypen in dieser Krankenhauslandschaft sehr gut dastehen und auch aus welchen Gründen diese Krankenhäuser sehr gut dastehen und welche Krankenhäuser eben nicht gut dastehen. Und es sind ja eher die Krankenhäuser, die nicht so gut dastehen, die man als Patient dann bezeichnen könnte. Aber ich denke, insgesamt kann man nicht sagen, die Krankenhauslandschaft ist ein Patient. Das kommt dem wohl nicht, das wird dem wohl nicht gerecht, der generellen Krankenhauslandschaft.
Okay, Herr von der Becke, Entschuldigung, als Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland, muss Ihr Klinikum denn in Behandlung?
Das Klinikum Nordfriesland befindet sich in einer strategischen Weiterentwicklung und diese Entwicklung haben wir im Jahre 2016 ja nicht ohne Grund begonnen. Auch wir haben natürlich mit den Problemen, die Sie eingangs angesprochen haben, zu kämpfen. Fachkräftemangel auf der einen Seite, Kostendruck, der Wettbewerb um den Patienten, der Wettbewerb eben halt um die qualifizierte Fachkraft. Das Klinikum Nordfriesland geht hier einen steinigen Weg in die Zukunft und muss hier schon auch, ich sag mal, in schwerer See schauen, dass es irgendwo an eine sichere Küste, in einen sicheren Hafen kommt. Also von daher gesehen, Patient trifft es nicht ganz, Patient-Krankenhaus, aber wir haben einiges zu tun, um zukunftsfähig und wettbewerbsfähig werden zu können, um unserem Auftrag, nämlich einer qualitativ hochwertigen Versorgung der uns anvertrauten Menschen, gerecht werden zu können.
Sie sagten also, viel Arbeit liegt da vor Ihnen, strategische Weiterentwicklung. Wie sieht denn Ihre Arbeit ganz praktisch aus? Sie gehen morgens ins Klinikum und dann?
Ja, mein Tagesablauf ist geprägt von einer ganzen Reihe von Besprechungen, aber eben halt auch Einzelaufgaben, die ich persönlich erfüllen muss. Da geht es vor allem um die strategischen Themenfelder. Allerdings, wenn ich sage, die ich erfüllen muss, habe ich auch immer ein Beraterteam um mich herum, meine wichtigsten Mitarbeiter, meine Führungskräfte, die zu jedem Thema eben halt auch gehört werden und ihre Meinung als fachliche Kundige eben halt dazu tun können. Mein Tagesablauf ist tatsächlich sehr vielfältig und von daher gesehen erfülle ich sowohl Aufgaben als Coach, Aufgaben als Führungskraft, wo es darum geht, Dinge zu entscheiden, als Moderator, wenn es tatsächlich darum geht, auch Konflikte irgendwo aufzunehmen und zu lösen. Also vielfältiger kann man das, glaube ich, gar nicht beschreiben.
Ja, klingt nach einem sehr großen Umfang, den Sie bedienen. Jetzt hat Ihr Klinikum drei Standorte, Wieck auf Föhr, Husum und Niebüll. Tönning war ein Krankenhaus, ist inzwischen ein sogenanntes regionales Gesundheitszentrum, wenn ich das richtig sehe. Herr Trabinski, insgesamt haben wir 92 Kliniken in Schleswig-Holstein, 28 sind Akutversorger, sprich die sind rund um die Uhr geöffnet und können sich rund um die Uhr um Notfälle kümmern. Wie viele Krankenhäuser verträgt Schleswig-Holstein denn? Oder anders, wie viele Krankenhäuser braucht Schleswig-Holstein?
Also man muss sagen, im Moment braucht Schleswig-Holstein alle Krankenhäuser, die eben am Markt sind, soweit. Langfristig ist es natürlich eine andere Frage. Brauchen tut Schleswig-Holstein alle Krankenhäuser? Vor allem auch vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen.
Wir werden älter.
wir werden älter, die Gesellschaft wird älter. Man darf nicht vergessen, gerade fangen die ersten geburtenstarken Jahrgänge an, in Rente zu gehen und damit dann auch behandlungsintensiver zu werden. Das heißt, Schleswig-Holstein, auch die Versorgungssituation in Schleswig-Holstein, die ist eher zukünftig so geprägt, dass die medizinische Versorgung eher ansteigen wird. Das heißt, heute müsste man eigentlich medizinische Infrastruktur ausbauen, damit in den nächsten 20 Jahren, wenn die geburtenstarken Jahrgänge eben Patienten werden und auch im Krankenhaus versorgt werden können. Das heißt, die Krankenhäuser, die wir heute haben, von den Bettenzahlen, es geht ja primär auch um Bettenzahlen und um die Organisation in den Stationen, die müsste eigentlich mindestens gehalten werden oder sie müsste auch ausgebaut werden, den Bedarf hinzubekommen.
Ja, jetzt sagen Sie müsste eigentlich. Das heißt aber?
Ja, es geht natürlich immer ums Geld. Es geht darum, ob der Versorgungsbedarf finanzierbar ist. Das heißt, ob die Infrastruktur, die hinter einem Bett steht, ob die auch gehalten werden kann. Es ist ja nicht nur, dass ein Bett steht, sondern vor allem auch das Pflegepersonal, das ärztliches Personal vorhanden ist, dass die ganze Infrastruktur verfügbar ist und das muss bezahlt werden. Das heißt, es liegt immer auch an der Finanzierung. Die Finanzierung muss sichergestellt sein und da muss sehr viel mehr investiert werden, nicht nur in Krankenhäuser, auch in die ambulante Struktur.
Also wir haben gehört, eigentlich müsste ausgebaut werden, Herr von der Becke. Das Klinikum in Tönning ist jetzt ja ein regionales Gesundheitszentrum. Kann man das als Herunterstufung verstehen, wenn es vorher ein Krankenhaus war?
Ja, bevor ich darauf eingehe, darf ich nochmal zum Ausdruck bringen, dass ich mich tatsächlich darüber freue, dass Herr Dr. Trabinski eine ähnliche Auffassung vertritt, wie ich sie vertrete, in Bezug auf die Notwendigkeit unserer bisherigen Krankenhausstandorte, hier vor allem in den ländlichen Regionen des Landes Schleswig-Holstein. In Bezug auf unseren Standort in Tönning haben wir mit wesentlichen qualitativen Problemen zu kämpfen gehabt. Wir konnten im Grunde genommen den Fachkräftemangel, den Bedarf an Fachkräften nicht decken, um den hohen Anforderungen an eine Krankenhausbehandlung gerecht werden zu können. Und da wir uns in einer Situation in Tönning zwischen zwei größeren Krankenhausstandorten befinden, war es tatsächlich auch möglich, hier zugunsten tatsächlich auch einer besseren qualitativen Versorgung diesen Standort von einem stationären in einen ambulanten zu wandeln.
Also
ich würde das eben halt nicht als eine Herunterstufung verstehen wollen, sondern vielmehr muss man einfach klar sagen, dass viele Fälle, die in den Standort Tönning verbracht worden sind, dort zwar anbehandelt werden konnten, aber eben halt nicht zu Ende behandelt werden konnten und dementsprechend eine Weiterverlegung an einen höherwertigeren Standort mit einer anderen technischen und personellen Ausstattung verlegt werden musste. Das traf auf ganz viele, auf die überwiegende Zahl der Patienten einfach zu.
Einfach durch die Nähe nach Husum und auch nach Niebel?
Durch die Nähe zu Husum und zu Heide in dem Fall.
Ah ja, gut, okay. Wie weit fahren denn Patienten, die zu Ihnen ins Klinikum Nordfriesland kommen, im Schnitt? Wissen Sie das?
Ich kann Ihnen sagen, dass der Kreis Nordfriesland ja eine sehr große Ausdehnung hat. Ich glaube, wenn man von der fast dänischen Grenze oder von der dänischen Grenze eben halt bis nach St. Peter-Ording, Eiderstedt, die Region Eiderstedt fährt, sind das fast 160 Kilometer, die man dort zurücklegt. Das decken jetzt zwei Krankenhäuser, zwei Kliniken des Klinikums Nordfriesland, nämlich in Husum und in Niebel ab. Und wir befinden uns, was St. Peter-Ording angeht, ja an der Grenze auch in das Einzugsgebiet des Westküstenklinikums in Heide. Wenn man sich da die Fahrzeitzonen anschaut, dann erreichen etwa 90% der Patienten innerhalb von 30 Minuten eines der genannten Krankenhäuser auch des Kreises Nordfriesland. Das bedeutet aber auf der anderen Seite eben halt genauso, dass ich keines dieser Krankenhäuser für die Zukunft obsolet stellen kann, weil dadurch erheblich höhere Fahrzeiten jenseits der 40 Minuten eben halt entstehen würden.
Da wollen wir gleich nochmal genauer drüber sprechen. Es gibt ja aus verschiedensten Bereichen, aus der Wissenschaft, aus der Forschung, aber auch aus der Politik eben Forderungen danach, dass Krankenhäuser kleinere Krankenhäuser, meistens viele Häuser davon auch auf dem Land geschlossen werden sollten zugunsten von größeren zentralisierten Häusern. Ob das für uns hier ein Modell ist, ob sich das umsetzen lässt, da wollen wir gleich mal drüber sprechen. Und wir wollen gleich mal schauen, wie sich die wirtschaftliche Lage von Krankenhäusern, über die wir jetzt schon mal gesprochen haben, genau ergibt. Also wie das System funktioniert und vielleicht auch, warum es so fehleranfällig ist hier auf NDR 1 Welle Nord. Ja, das liebe Geld, das spielt natürlich auch bei Krankenhäusern eine große Rolle. Wie groß diese Rolle wirklich ist, das wollen wir heute unter anderem klären in der Sendung zur Sache. Viele Kliniken bei uns haben zu kämpfen. Die Sana-Kliniken Ostholstein zum Beispiel, die haben zuletzt Verluste eingefahren. Die Imland-Kliniken, auch die Westküstenkliniken, das Städtische Krankenhaus in Kiel, nur um jetzt einige zu nennen. Wir haben einen Fachmann hier sitzen, Christian von der Becke. Sie sind Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland. Wie eng sieht es denn bei Ihnen aus?
Also im Moment haben wir auch ernsthaft mit den liquiden Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, zu kämpfen. Dazu muss man wissen, wie sich das Gesundheitssystem finanziert. Es gibt im Wesentlichen zwei Stränge, nämlich zum einen die sogenannte Investitionskostenfinanzierung, die durch die Bundesländer vorgenommen werden soll, und die Betriebskosten, also die Kosten für die Behandlung der Patienten, die von den Krankenkassen übernommen werden. Hierzu schließt man mit den Krankenkassen jährlich Budgets in den Budgetverhandlungen. Eigentlich sollen diese Gespräche, diese Budgetverhandlungen prospektiv erfolgen. Also das heißt, bevor das neue Wirtschaftsjahr oder wenn dann eben halt im laufenden Wirtschaftsjahr zu Ende gebracht werden. Das ist aber fast unmöglich aufgrund eben halt auch der knappen Ressourcen, die diese Verhandlungen letztendlich zu führen haben. Und so kommt es ganz regelmäßig und auch im Klinikum Nordfriesland dazu, dass Budgets erst deutlich später vereinbart werden, was dazu führt, dass uns auf der Liquiditätsseite, also zur Finanzierung der Betriebskosten zur Verfügung stehende Mittel, knapp werden, weil Sachverhalte sich in der laufenden Legislaturperiode einfach verändern. Ein Beispiel: es ist entschieden worden, zum Beginn des Jahres 2019 die Ausbildung der Physiotherapeuten auf andere Füße zu stellen in Schleswig-Holstein. Mhm. Und bis dato, bis Ende 2018, haben die Physiotherapie-Schüler ihre Ausbildung selber finanzieren müssen. Da das immer unattraktiver wurde, hat man hier entschieden, das Ganze umzudrehen und ähnlich wie bei der Krankenpflegeausbildung eben halt auch zu vergüten. Fürs Klinikum Nordfriesland, die eine solche Physiotherapie-Schule betreiben, bedeutete das plötzlich, Ausbildungsvergütungen zu zahlen in Millionenhöhe. Das ist nicht über die Erlöse, die wir erzielen können, refinanziert und fehlt dann natürlich plötzlich
an anderer Stelle.
Mhm. Und das Geld kriegen wir zwar später nach, aber insofern kommt es natürlich zu Liquiditätsengpässen, gewollt oder nicht. Sie sind da und verschärfen natürlich die Situation eines Krankenhauses, auch eben halt der Situation im Klinikum Nordfriesland.
Sie sagten gerade, es gibt also, wenn man so will, zwei Einnahmequellen. Zum einen sind das die Förderung ist das durch das Land für Investitionen und zum anderen eben die laufenden Behandlungskosten, die dann ja von den Kassen vergütet werden. Und das Ganze läuft ja über dieses sogenannte Fallpauschalensystem. Das haben sicher einige schon gehört. Wir schauen noch mal ganz kurz und knapp, Herr Drabinski. Was ist dieses ominöse Fallpauschalensystem, sodass wir es alle in drei Sätzen vielleicht sogar verstehen können?
Ja, das Fallpauschalensystem ist so konzipiert, dass quasi für jeden Patient, der ins Krankenhaus kommt, ein Eurobetrag ermittelt wird, der dann an das Krankenhaus ausgezahlt wird. Und diese Fallpauschale, die dort ausgezahlt wird, die ist abhängig davon, wie kompliziert die Behandlung im Krankenhaus ist. Also zum Beispiel eine ganz komplizierte Operation, wo viel Technik eingesetzt werden muss. Dafür kriegt das Krankenhaus wesentlich mehr Geld als Fallpauschale ausgezahlt, als für einen ganz einfachen Eingriff oder für eine ganz einfache Versorgung im Krankenhaus. Und die Besonderheit ist aber, dass dieses Fallpauschalensystem zentral kalkuliert wird, bundesweit einheitlich gilt und auch für alle Krankenhäuser, die in der Planung drin sind, zur Anwendung kommt. Das heißt, alle Krankenhäuser bekommen mehr oder weniger denselben Betrag für dieselbe Leistung. Aber dann kommt es natürlich darauf an, wie die Krankenhäuser in ihrer Patientenstruktur sind.
Das heißt also, jetzt kommt als Beispiel jemand, der ist 50 Jahre alt, der muss am Blinddarm operiert werden, der kommt ins Klinikum Nordfriesland, bleibt für 7 Tage Nein, Sie schütteln schon
eher
den Kopf.
Wahrscheinlich drei oder vier Tage.
Okay, also time is money, je kürzer, desto besser. Und alle Prozeduren, die an ihm durchgeführt werden, also bekommt er eine Spritze, wird er eben operiert, muss da dann vielleicht noch nachträglich ein CT, ein MRT, ich weiß nicht, was gemacht werden, das wird alles aufgeschrieben, wird alles dokumentiert und daraus errechnet sich dann, wie viel Geld Sie tatsächlich von der Krankenkasse für diesen Patienten zurückbekommen.
Ja, fast. Also wir kriegen, wie ausgeführt, ja eine Fallpauschale. Das heißt, wichtig ist, dass natürlich die einzelnen Prozeduren und Schritte, die entlang der Patientenbehandlung eben halt stattfinden, dokumentiert werden. Aber es wird letztendlich vergütet über eine Pauschale, wenn sie innerhalb der sogenannten Verweildauer bleiben, die für diesen Eingriff eben halt für diese Behandlung als die richtige vorgegeben ist.
Jetzt war es ja so, bevor dieses System 2003 eingeführt wurde, war die Kritik, dass Kliniken ihre Patienten oft länger da behalten haben, vielleicht sogar noch übers Wochenende, obwohl da gar nichts mehr gemacht wurde, einfach um dann mehr Tage haben, eben mehr Zuschuss oder mehr Vergütung bedeutet. Jetzt wiederum gibt es ja die Kritik, dass vielleicht teilweise Prozeduren durchgeführt werden, die gar nicht sein müssten, die ja aber dann Geld bringen. Ist diese Kritik berechtigt?
Also das halte ich eher für ein Gerücht. Für das Klinikum Nordfriesland kann ich das definitiv ausschließen. Wir haben eine so hohe Nachfrage auf der einen Seite, dass es gar nicht in den Kopf kommen könnte, über Dinge nachzudenken, die für die Patientenbehandlung hier nicht etwa notwendig seien. Und ich glaube, dass das in der deutlichen Mehrheit der deutschen Kliniken der Fall ist. Also das ist eher ein Gerücht, glaube ich, was ich zumindest nicht bestätigen kann.
Das sind Gerüchte, mit denen wir definitiv dann auch aufräumen wollen. Herr Drabinski, Sie schließen sich an oder Sie gucken? Sie?
Ja, man muss schon überlegen, wie Krankenhäuser kalkulieren. Die kalkulieren natürlich auf der Fallpauschalenseite mit den Einnahmen der Fallpauschale und haben dann die tatsächlichen Kosten auf der Kostenseite. Und es ist klar, ein Patient, der früher entlassen wird, der verursacht weniger Kosten, weil eben keine Pflege mehr eingesetzt werden muss und dergleichen mehr. Das heißt, es gibt schon in Krankenhäusern Motivation, Patienten natürlich medizinisch notwendig, eventuell früher zu entlassen, weil das eben Kosten spart. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Systems, hat aber das System gebracht, das Fallpauschalensystem. Und scharf ist das System ja seit 10 Jahren. Und seit 10 Jahren sind in der Tat deutliche Strukturveränderungen in der Patientenversorgung zu beobachten.
Dass das unter Umständen für Misstrauen auf Patientenseite sorgt, darüber wollen wir gleich mal sprechen. Und auch, welche Probleme der Punkt Wirtschaftlichkeit für Krankenhäuser vielleicht auch noch bringt, sprechen wir gleich drüber hier in der nächsten halben Stunde auf NDR 1 Welle Nord. Krankenhäuser sind in Deutschland Gesundheitsversorger. Sie rechnen dabei aber auch wie Wirtschaftsunternehmen. Kommt nicht von mir der Satz, das ist ein Satz, den ich in einem Forum gelesen habe. Da lief eine Diskussion über die Zukunft von Krankenhäusern und dass das, wenn es denn so ist, auch Probleme mit sich bringt. Das sagt zum Beispiel Assistenzärztin Rahel Meyer am Städtischen Krankenhaus hier in Kiel. Wir haben sie diese Woche eine Schicht lang begleitet.
Also ich finde, es geht immer mehr in die Richtung, dass der wirtschaftliche Nutzen im Vordergrund steht und nicht der einzelne Patient selbst. Das merkt man daran, dass häufig das Gewicht darauf gelegt wird, welche Diagnose im Brief formuliert ist, welche Diagnose im Brief an erster Stelle steht. Und da geht es manchmal nicht unbedingt darum, was am sinnvollsten ist oder was für den Patienten das Beste ist, sondern wie man es am besten abrechnen kann oder was am meisten Gewinn bringt. Natürlich sehen wir immer noch den Patienten an erster Stelle. Das ist nun mal, ich weiß nicht, ob das in der Natur des Arztes liegt oder der Pflegekraft, aber es ist sehr schwer, sich dagegen zu wehren.
Also ein starker Fokus auf die Wirtschaftlichkeit, auf die Dokumentation. Herr von der Becke, ist das so?
Das ist definitiv so. Ich empfinde das auch in der Zusammenarbeit mit den am Gesamtprozess Beteiligten eher so, dass dort eine gewisse Misstrauenskultur vorherrscht, die ja letztendlich auch dazu führt, dass so viel zu dokumentieren ist. Wenn man sich mal genau überlegt, wie viel tatsächlich wertschöpfende Zeit eine Fachkraft, ein Arzt, eine Pflegekraft am Patienten direkt verbringt, dann ist das erschreckend niedrig in Bezug auf die Arbeitszeit, die sie ja jeden Tag eben halt einbringt. Und das zeigt eben halt, dass offensichtlich dort eine klare Verschiebung in Richtung eher verwalterische Tätigkeiten gehen, Dokumentationstätigkeiten gehen. Und das ist aus meiner ganz subjektiven Empfindung eher auf dieser Misstrauenskultur eben halt basierend. Und daran muss sicherlich ganz gravierend was geändert werden.
Das Fallpauschalensystem, über das wir ja eben schon gesprochen haben, das schreibt diese Dokumentation von eben Arbeit am Patienten, von Prozeduren, schreibt das ja vor. Ist das ein Problem? Kann man das ändern, sodass es für Ärzte vielleicht weniger Verwaltungsaufwand wird?
Also man kann es schon ändern, aber dazu müsste man es tatsächlich ändern. Das heißt, man müsste...
Ist das gar nicht gewollt?
Nein, es ist auf keinen Fall gewollt, dass das System der Ökonomisierung im Gesundheitssystem und vor allem auch die Ökonomisierung in den Krankenhäusern, auch im ambulanten Bereich muss man dazu sagen, diese Ökonomisierung wird mit zusätzlicher Dokumentation in die Umsetzung gebracht. Und das ist ein ganz klares gesundheitspolitisches Credo, das dort umgesetzt wird. Es geht ja auch darum, zu kontrollieren. Es geht darum, zu kontrollieren... arbeiten Ärzte so, wie der Gesetzgeber sich das vorstellt? Werden Qualitätsstandards so eingehalten, wie das der Gesetzgeber sich vorstellt? Und dann vor allem dann auch, es wurde gerade gesagt, diese Misstrauenskultur, wird überhaupt alles mit dem Patienten gemacht, was dort abgerechnet wird? Und man kann schon beobachten, dass im deutschen Gesundheitssystem, vor allem jetzt auch in den Krankenhäusern, eine unglaubliche zusätzliche Dokumentation und Aufzeichnung stattfindet. Und die kostet natürlich erheblich Ressourcen, zeitliche Ressourcen und natürlich auch im ärztlichen und im pflegerischen Bereich.
Ja, Fachkräfte, die uns nicht zur Verfügung stehen.
Weil wer soll auch sonst die Dokumentation machen, als die Personen, die an dem Patienten arbeiten und dort dann eben auch aufzeichnen, was sie machen. Also diese ganzen Aufzeichnungen verursachen unendlich viel Zeit. Und diese Zeit ist tatsächlich in der direkten Patientenversorgung nicht mehr verfügbar. Und da muss man gegensteuern, wenn man will.
Und das zum einen und in der Konsequenz führt es aber auch dazu, dass das Personal ja einfach völlig überlastet ist. Um mal eine Zahl zu nennen, der Marburger Bund hat hier in einer Umfrage für Schleswig-Holstein herausgefunden, dass 89% der Ärzte, also 89%, sagen, dass sie völlig überlastet sind und überlegen, in Teilzeit zu gehen. Wenn sie das denn wirklich tun, dann fehlen ja wieder Pflegekräfte, fehlen wieder Ärzte. Und diesen Mangel an Personal, den haben wir ja jetzt schon. Was genau macht man denn? Wo kriegt man denn die Leute her?
Also das ist in der Tat ein echtes Problem. Wir sind mittlerweile in der Rekrutierung unserer Fachkräfte weit, weit über die europäischen Grenzen hinausgehend.
Bis nach wo?
Um überhaupt, bis in den Nahen Osten, hätte ich bald gesagt, bis nach Afrika. Also es gibt ja fast keine Länder mehr, die wir ausschließen per se. Also wir wissen nur eines, aus dem europäischen Raum kriegen wir keine Ärzte mehr gewonnen. Das liegt mit Sicherheit zum einen auch an Besonderheiten. Wenn man dann tatsächlich auch ausländische Fachkräfte gewinnt, dann schauen die natürlich auch eher in die Ballungszentren, weil dort einfach kulturelle Angebote, andere Angebote, Wohnungsangebote und so weiter einfach mehr vorhanden sind als gerade in den ländlich geprägten Regionen. Auch die Integration in den eher Ballungszentren offensichtlich einfacher gelingt als eben halt in den ländlichen Regionen, weil auch diese Menschen brauchen ja irgendwie Bezugsgruppen, die zueinander kommen und die finden sie dann eben halt weniger im ländlichen Raum, finden die sich zusammen. Wir versuchen über die Attraktivität als Arbeitgeber, indem wir beispielsweise unsere Kliniken modernisieren, neue Techniken einbringen, indem wir unsere Mitarbeiter direkt an der Umstellung von Prozessen beteiligen, versuchen wir über diese und viele, viele andere Wege eben halt die Attraktivität als Arbeitgeber herauszustellen und darüber eben halt auch Fachkräfte einfach in die Region zu gewinnen. Man muss natürlich auch dazu sagen, Nordfriesland ist natürlich auch eine sehr schöne Region, eine Urlaubsregion direkt an der Küste. Und das ist tatsächlich so, dass wir auch über diesen Faktor eine ganze Reihe von Fachkräften gewinnen.
Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Genau, das ist das Stichwort.
Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass das Personal völlig überlastet ist. Wir haben eine Mail bekommen von Gudrun Bevensee aus Rendsburg. Und sie schreibt von ihrem Cousin, der ins Krankenhaus musste. Er sitzt im Rollstuhl, sollte stationär aufgenommen werden und musste 9 Stunden in der Ambulanz warten. Dann sei ihm ein Zimmer zugewiesen worden, Blut abgenommen, Röntgen, das wurde gemacht. Und sie fragt eben nochmal, ist das normal, dass man heute so lange warten muss?
Ja, dazu kann ich direkt was sagen. Auch wir betreiben ja als 24 Stunden, 7 Tage die Woche Betrieb eine entsprechende zentrale Notaufnahme in unseren Kliniken. Und hier wird nach dem sogenannten Triage-System eine Eingruppierung des Patienten vorgenommen. Und dort gibt es im Wesentlichen, wir arbeiten mit 5 Farbsystemen. Ich sage jetzt mal, die einfachen sind dann rot, gelb, grün. Dann gibt es eben halt noch Abstufungen.
Also dringend, ganz dringend und
rot, unmittelbar, dringend. Lebensbedrohlicher Zustand, sofortiges Handeln eben halt notwendig, bis eben halt zu blau eigentlich gar nicht hier in der Klinik zu behandeln, gehört eigentlich in den niedergelassenen Bereich. Und diese Triagierung findet eben halt tatsächlich statt, wie in jeder zentralen Notaufnahme. Es mag sein, dass die eben halt ein anderes System der Triagierung dort benutzen, aber vom Grundsatz her passiert das so. Und da wird tatsächlich nach Behandlungsbedürftigkeit entschieden. Außerdem, wir haben 2 Zugänge zur zentralen Notaufnahme. Der Patient, der dort fußläufig kommt, sieht ja nur den einen Teil, nämlich den Warteraum. Er sieht nicht die Liegendanfahrt, wo eben halt die...
Mit dem Krankenwagen zum Beispiel.
Die vermeintlich tatsächlich schwerer verletzten Patienten eben halt in das Krankenhaus kommen. Und dass die natürlich erst behandelt werden, liegt auf der Hand. Das sieht bloß der Patient, der vorne im Warteraum sitzt und der eben halt anders eingestuft worden ist von seiner Behandlungsbedürftigkeit, nicht. Und darüber entsteht natürlich Unmut.
Herr Drabinski, würde es denn reichen, wenn es diese Pflegekräfte und die Ärzte, die zum Teil, wie Herr von der Becke das gerade sagte, zum Teil aus dem Nahen Osten kommen, vielleicht aus Afrika, aber auch von überall aus der EU, würde es reichen, wenn man eben diese Kräfte zur Verfügung hätte, sie einfach einstellen würde, würde sich die Situation dann direkt bessern?
Also davon muss man schon ausgehen, dass wenn genügend Pflegepersonal und auch genug Ärzte vorhanden sind, dass dann die Situation sich wesentlich verbessern könnte. Nur das ist nicht der Fall. Und die Einstellung, die Beschäftigung von neuen Mitarbeitern, gerade in dem Bereich, das ist halt eine Knappheit vorhanden. Und die Knappheit in den Pflegepersonen und auch bei den Ärzten, die führt halt eben dazu, dass das System sich rückwärts aufrollt. Das heißt, sind zu wenig Pflegepersonen da, sind zu wenig Ärzte da, können Betten in den Krankenhäusern nicht belegt werden mit Patienten. Das heißt, die Betten müssen dann stillgelegt werden.
Im schlimmsten Fall ganze Stationen.
Genau, oder ganze Stationen müssen geschlossen werden. Das heißt, sind diese Personen im Krankenhaus nicht verfügbar, dann kommt es dazu, dass Patienten dann eventuell nicht mehr versorgt werden können, weil es gar nicht mehr die Betten dazu gibt. Und das ist die große Gefahr und das zeichnet sich ein bisschen so ab, dass dort im Krankenhaus zumindest in einzelnen Bereichen eine gewisse Rationierung der Gesundheitsversorgung beginnt, sich umzusetzen.
Jetzt haben wir viele Probleme aufgezeigt. Wir wollen gleich mal darauf schauen, welche Ideen es gibt oder welche Vorschläge ganz konkret es auch schon gibt auf dem Tisch, wie die Lage von Krankenhäusern verbessert werden kann, hier auf NDR 1 Welle Nord. Dass es zu wenig Personal in Krankenhäusern hier in Schleswig-Holstein gibt, darüber haben wir gerade gesprochen. Teilweise können dann nicht alle Kliniken genug Personal finden, sowohl bei den Pflegekräften als auch bei den Ärzten. Gerade bei den Pflegekräften gibt es ja auch Personaluntergrenzen seit Anfang 2019. Es gibt Kliniken, die diese Untergrenzen nicht einhalten können. Dann müssen Betten geschlossen werden, im schlimmsten Fall ganze Stationen. Haben wir gerade darüber gesprochen. Es gibt jetzt Stimmen, die Krankenhausschließungen fordern, um kleinere Krankenhäuser zu einem großen Krankenhaus zusammenzulegen, in der Hoffnung, dass man dann unter anderem eben genug Personal hat. Es geht dabei auch um Qualitätsansprüche. Diese Forderung kommt zum Beispiel vom Berliner Gesundheitsökonom Thomas Manski.
Schleswig-Holstein hat zu viele kleine Krankenhäuser und zu viele Krankenhausstandorte. Selbst wenn Sie da Geld reinstecken, es lohnt sich nicht, in diese Strukturen zu investieren. Denn damit kriegen Sie keine zukunftsfähige Medizin auf die Beine gestellt. Sie können diese hochkomplexe, moderne Medizin nicht in den Strukturen anbieten, die in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt worden sind. Irgendwann müssen die Strukturen mitziehen. Und das wird jetzt eben immer kritischer. Also sprich, sage ich mal, Krankenhäuser, allgemeine Krankenhäuser, nicht spezialisierte Krankenhäuser mit weniger als 300 Betten, werden in Zukunft Probleme haben, diese komplexe Medizin, die wir heute haben, vorhalten zu können.
Das glaubt nicht nur Thomas Manski, der Berliner Gesundheitsökonom. Die AOK hat das gefordert. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat damit auch im Sommer für Aufregung gesorgt. Herr von der Becke, mit Wieg zum Beispiel auf Föhr, ein sehr kleines Haus. Das, wenn man dem Herrn Manski glaubt, müsste das ja geschlossen werden. Deutlich unter 300 Betten. Also ich glaube sogar nur im zweistelligen Bereich die Zahl der Betten. Was sagen Sie zu dieser Forderung?
Kein Krankenhaus des Klinikums Nordfriesland hat mehr als 300 Betten. Alle unsere Kliniken sind deutlich kleiner. Und trotzdem leisten unsere Mitarbeiter dort sehr wertvolle Arbeit und sind tatsächlich eben halt nicht vom Markt wegzudenken. Bleiben wir kurz bei Wieg. Wieg hat auch nochmal insofern eine besondere Bedeutung, als dass es ein starker Standort für die Rehabilitation von Menschen ist. Dort wird unter anderem Kardiologie angeboten. Wenn es auf der Insel keinen Akutversorger gäbe, könnte man das aus ganz bestimmten Gründen dort eben halt gar nicht betreiben. Also das heißt, selbst wenn es nur eine so kleine Klinik ist, muss sie aber eine Akutversorgung auf der Insel gewährleisten können, um eben halt andere Versorger entsprechend auch mit unterstützen zu können. Außerdem ist die Region Nordfriesland, die Inseln und Halligen sehr starke Touristenmagnete. Und wir haben ja doch auch in bestimmte Regionen, die touristisch sehr stark geprägt sind. Ich glaube, dass das auch einen Unterschied machen würde, wenn man hier davon ausgehen könnte, keine gesundheitliche Versorgung mehr für einen akuten Fall auf der Insel sicherstellen zu können.
Da hat sich ja auch enormer Widerstand geregt. Ich denke jetzt zum Beispiel an Nibel, was geschlossen werden sollte. Da gab es Mahnwachen, da gab es Demonstrationen, tausende Unterschriften wurden gesammelt.
Ach, da muss ich Ihnen widersprechen. Also es war nie die Rede davon, dass Nibel geschlossen wird. Das ist ein Irrtum. Jedenfalls, ich bin seit 2016 dabei.
Ja.
Und soweit ich das überblicken kann, war nie die Rede davon, dass Nibel geschlossen wird.
Sondern?
Wenn, dann ging es tatsächlich um Tönning und es ging um die Sorge der Südtonderaner Bevölkerung, dass man möglicherweise eben halt diesen Standort in Frage stellt. Aber ich hatte das vorhin ja schon mal kurz erwähnt und damit komme ich gerne auch auf Professor Manski nochmal zu sprechen, der ja von wenigen Kliniken in Schleswig-Holstein beispielsweise ausgeht. In einer Sache kann ich ihm folgen. Hochkomplexe Medizin, hochspezialisierte Eingriffe. Ich glaube, da wird kein Krankenhausgeschäftsführer sagen, dass es nicht richtig sei, gerade diese Eingriffe an hochspezialisierte Zentren zu verlegen. Aber wir müssen eben halt auch die ländlichen Regionen bedenken. Und insofern brauchen wir auch in den ländlichen Regionen möglicherweise Kliniken, die kleiner sind als 300 Betten, weil wir dort einen Versorgungsauftrag haben, den wir im Rahmen auch der Notfallversorgung nur sicherstellen können, wenn auch dort eine ordentliche Medizin angeboten wird. Also von daher gesehen muss ich da tatsächlich deutlich widersprechen. So in diesem System wird es auf jeden Fall nicht funktionieren.
Herr Drabinski, Sie als Gesundheitsökonom, Ihr Kollege Manski ist auch Gesundheitsökonom. Sind Sie da einer Meinung mit Ihrem Kollegen?
Man muss immer unterscheiden, was bei Berechnungen, bei Simulationen als Ergebnis rauskommt und was in der Realität dann vor Ort zu beobachten ist. In der Tat ist es ein Ergebnis von solchen Berechnungen, dass man sagen kann, okay, man kann Krankenhäuser auf dem Papier schließen, die weniger als 300 Betten haben. So, das kann man machen. Dann kann man sagen, okay, und dann legt man die Standorte zusammen und baut neue Hightech-Krankenhäuser, in denen dann die Versorgung stattfindet. Theoretisch auf dem Papier ist das möglich, in der Praxis ist es natürlich nicht so möglich, weil die Versorgungssituation natürlich nicht so schnell umgebaut werden kann und auch gar nicht muss, weil es wurde gerade schon angesprochen, hochspezialisierte Medizin, dafür kann man Zentren schaffen, dafür kann man Patienten auch planbar verlegen, aber für einen Großteil der Krankenhausversorgung geht das eben nicht und dort dann eben Krankenhäuser mit weniger als 300 Betten zu schließen, hätte jetzt zum Beispiel für Kiel, für den Raum Kiel zur Folge, dass alle Krankenhäuser geschlossen werden müssten, außer das UKSH und das städtische Klinikum.
Jetzt hat Gesundheitsminister Gark, der ja das System ein Stück weit reformieren will, wie genau er das plant, wie viel wir da schon drüber wissen, da wollen wir gleich nochmal drüber sprechen. Er bemängelt unter anderem, dass zum Teil jetzt Stand der Dinge ist, dass Kliniken Leistungen anbieten, die sie vielleicht nicht unbedingt anbieten sollten. Sprich, spezielle Operationen auf Spezialgebieten, wo einfach die Fallzahlen von Patienten so gering sind, dass vielleicht auch die Ärzte nicht entsprechend in der Übung sind, dass sie das vielleicht nicht so gut hinbekommen, was man aber ändern könnte, indem man eben dann vielleicht doch größere Kliniken schafft oder eben sagt, dass Kliniken sich zusammentun und dann sich diese Spezialgebiete teilen. Kann man es denn so aufteilen, dass es Kliniken gibt, die nur noch Spezialdinge übernehmen und andere sind nur noch allgemeine Basisversorger? Oder funktioniert diese Aufteilung so gar nicht?
Man könnte darüber nachdenken, wie man das hinbekommt. Theoretisch ist es natürlich möglich, das so zu organisieren. Aber praktisch ist es natürlich auch mit Investitionen verbunden, weil die Strukturänderung von Krankenhäusern, gerade auch wenn neue Krankenhäuser gebaut werden sollen, das kostet Geld. Es wird ja vielfach auch das Beispiel von Dänemark angeführt, wo es so einen Zentralisierungsprozess gegeben hat, wo man knapp 2/3 der Krankenhausstruktur bereinigt hat und quasi neue Zentralkrankenhäuser geschaffen hat. Wenn man sowas in Deutschland umsetzen will, so wie das auch gerade diskutiert wird, dann wird das ja erhebliche Kosten produzieren und man spricht da von 100 Milliarden Euro, die da benötigt werden, um sowas umzusetzen. Das heißt, eine Strukturveränderung ist natürlich immer sinnvoll, gerade wenn es um hochspezialisierte Medizin geht, aber da gibt es auch schon große Krankenhäuser, Maximalversorger, die das erledigen können. Aber eine Krankenhausstruktur in der Fläche zu bereinigen und der Bevölkerung sozusagen vorzuenthalten, also das muss ein Gesundheitsminister im Land wie im Bund auch erstmal begründen, wie er das machen will im Detail.
Herr von der Becker, ja.
Ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzen. Es hat ja auch ein bisschen was mit der Weiterbildung und Aus- und Weiterbildung der Ärzteschaft zu tun. Auch hier geht ja die Weiterbildungsordnung immer in Richtung weiterer Spezialisierung. Und ich frage mich bei dem Ansatz, bestimmte Dinge nur noch in Zentren eben halt erbringen zu dürfen, frage ich mich, wie denn dann tatsächlich im ländlichen Regionen eine auch hochqualifizierte Versorgung der Bevölkerung auf einem qualitativ eben halt notwendigen Niveau erbracht werden kann, wenn denn die Ärzteschaft nur in Spezialisierung geht. Das würde ja bedeuten, dass auch eben halt in ländlichen Regionen für alles Mögliche eben halt, was nicht jetzt gerade so speziell ist, trotzdem Spezialisten gebraucht werden. Und unser System bringt ja gar nicht so viel Fachkräfte hervor. Wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung habe, dann haben wir etwa 10.000 Ausbildungsplätze im ärztlichen Bereich, aber 40.000 Bewerber. Und insgesamt ist auch aus meiner Sicht das System des Numerus Clausus völlig überholt an der Stelle, weil ich persönlich eine ganze Reihe von sehr guten Ärzten kenne, die auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg erst diesen Weg eingeschlagen haben und dann, weiß ich nicht, mit einem Abiturdurchschnitt von 3,5 trotzdem sehr gute Ärzte geworden sind. Da geht es dann am Ende des Tages auch ein Stück weit um die Berufung, die man eben halt dann feststellt, die man vielleicht als junger Mensch noch in der Schule noch nicht gleich so erkennt.
Vielleicht ein Punkt, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Sicher eine Forderung, die man da nochmal weiterdenken könnte. Herr Drabinski, Sie haben mir gerade ein Stichwort geliefert, das war Dänemark. Da wollen wir gleich nochmal genauer drauf schauen. Das tun wir hier auf NDR1 Welle Nord. Dänemark als Vorbild. Viele sagen ja, das ist die Zukunft, andere sind ganz strikt dagegen. Es ist so, dass die Dänen ihre Krankenhauslandschaft umgekrempelt haben. Vor etwas mehr als 10 Jahren haben sie damit angefangen und statt vieler Krankenhäuser auf dem Land setzen sie jetzt auf nur noch einige wenige Zentren. Um das mal ganz vereinfacht darzustellen. Ich habe darüber vor der Sendung mit Paul Michaelsen gesprochen. Er ist der Geschäftsführer des neuen Klinikums in Gøstrup an der Westküste in Dänemark. Es ist in der Nähe von Herning, gut 200 Kilometer von Flensburg entfernt. Und dieses Krankenhaus soll in ziemlich genau einem Jahr eröffnet werden.
Die Idee des neuen Krankenhauses in Gøstrup ist es, Spezialisten aus dem Land zusammenzubringen und teure Ausrüstung zu bündeln an einem Ort. So können wir die Qualität für unsere Patienten verbessern.
Ja, nur noch wenige zentrale Krankenhäuser, das geht dann natürlich mit längeren Wegen einher.
Man könnte sagen, dass diese neuen Einsatzwagen und Helikopter wie kleine Krankenhäuser auf Rädern oder in der Luft sind.
Und trotzdem sagt er, dass das nicht nur gut ist, wenn die Wege länger werden.
Of course.
Für Patienten und Angehörige bedeutet die Zentralisierung von Krankenhäusern natürlich, dass sie weitere Wege in Kauf nehmen müssen. Und das ist ein Nachteil. Nicht in der Qualität und im Ergebnis der Behandlung, aber in der Zeitfrage schon.
Soweit also Paul Michaelsen, Geschäftsführer des neuen Klinikums in Gøstrup in Dänemark. Dieses dänische System, das wird ja immer wieder zitiert, wenn es auch um die Zukunft unserer Krankenhauslandschaft geht. Jetzt habe ich zwei Gäste hier, Christian von der Becke, Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland und Thomas Drabinski, Gesundheitsökonom hier aus Kiel. Passt dieses dänische System hier zu uns? Feuerfrei.
Also das dänische System ist natürlich zumindest von der Kultur her oder könnte von der Kultur her für uns ähnlich sein. Man muss aber beachten, dass Dänemark ein relativ kleines Land ist. In Dänemark wohnen ungefähr 5,6 Millionen Einwohner. In Schleswig-Holstein sind es, meine ich, 2,9. Und wenn man jetzt Niedersachsen nimmt, da wohnen 9 Millionen Einwohner. Das heißt, Dänemark liegt in der Größenordnung Einwohnerzahl irgendwo zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen und ist auch von der Fläche, von den ländlichen Räumen her vergleichbar. Ist das System, wie die Dänen das gemacht haben im Krankenhausbereich, so übertragbar? Es könnte natürlich übertragbar sein. Dazu müssten politische Entscheidungen getroffen werden. Es ist nur die Frage, ob das Sinn macht im deutschen System.
Genau, also ist es das Heilmittel?
Man muss sagen, es könnte ein Heilmittel sein, nur dazu wären erhebliche Veränderungen notwendig. Einerseits von der finanziellen Seite her, andererseits aber auch in der Mentalitätsseite der Bevölkerung und der Patienten verbunden. Weil letztendlich bedeutet das, dass zwei Drittel aller Krankenhäuser wegfallen. Das dänische System ist ein Bereinigungssystem. Man hat dort damals, meine ich, 90 bis 100 Krankenhäuser gehabt, geht jetzt runter auf 30 Krankenhäuser. Das heißt, ein Drittel der Krankenhäuser bleibt übrig. Das kann man natürlich in Deutschland auch machen, wenn man den Willen und das Geld dazu hat und die Bevölkerung mitnimmt. Aber ob das möglich ist in der heterogenen Krankenhausstruktur, wie wir sie haben in Deutschland, wo jedes Land selber die Krankenhäuser plant, also das ist zumindest zu bezweifeln. Deswegen für Deutschland ist wahrscheinlich der Weg besser, dass man schaut, wie sieht eine spezialisierte Versorgung eben aus, wie kriegt man das in der bestehenden Struktur hin und vielleicht muss man ein, zwei Krankenhäuser neu bauen in einzelnen Regionen, um dort eine Strukturveränderung hinzubekommen, wie man sie benötigt.
Ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob das dänische System so ohne weiteres auf das deutsche zu übertragen ist. Also zum einen hat das ja etwas mit unserer Gesellschaft zu tun und die Frage, was will eigentlich unsere Gesellschaft? Ich stelle auf jeden Fall fest, dass die Ansprüche, die wir als deutsche Patienten, sage ich jetzt mal aus Deutschland, an die Krankenhäuser stellen, zunehmend steigen und die Ungeduld über vielleicht das eine oder andere, was nicht so reibungslos läuft, doch deutlich stärker wird. Wir haben vorhin in dem Beitrag ja gehört, es gibt auch zwei entscheidende Faktoren, warum die zu einem Erfolg dieses Systems in Dänemark führen. Das sind diese Rettungsmittel. Er sprach von den Helikoptern und eben halt den Rettungsmitteln, sprich den Krankenwagen.
Krankenhäuser auf Rädern.
Genau, die wie kleine Krankenhäuser auf Rädern ausgestattet sind. Offensichtlich gibt es dort eine ganz andere Teleinfrastruktur in Dänemark, eine ganz andere Abdeckung von Mobilfunk, um diese vielen Daten, die da eigentlich notwendigerweise übertragen werden müssen, auch tatsächlich übertragen zu können. Das kann man natürlich auch in Deutschland übertragen. Und so wie Herr Dr. Trabinski das schon sagt, da muss man eben halt Geld in die Hand nehmen und erstmal solche Voraussetzungen schaffen. Erst dann wird man auch die Bevölkerung vielleicht ein Stück weit mitnehmen. Ich stimme in einem Punkt auch überein, das hatten wir vorhin schon mal, nämlich mit der Spezialisierung. Wenn natürlich hier hochkomplexe Eingriffe zusammengefasst werden können, wird sicherlich im Ergebnis da eine Verbesserung zu erwarten sein.
Gut, wenn ich mir vorstelle, ich als Patient, natürlich möchte ich da behandelt werden, wo vermeintlich die besten Ärzte mit dem besten Können sind, die vielleicht schon oft meinen Spezialfall operiert haben. Natürlich glaube ich dann, dass die das besser hinkriegen als ein Arzt, der das vielleicht nicht so oft macht.
Ja klar, aber schauen wir doch mal in die ländlichen Regionen. In den ländlichen Regionen haben wir zumindest mal auch in Schleswig-Holstein, nehmen wir mal den Kreis Nordfriesland, doch einen steigenden Anzahl an hochbetagten Menschen, die eben halt auch zukünftig wahrscheinlich Gesundheitsdienstleistungen öfter in Anspruch werden nehmen müssen, als das eben mal die jungen Menschen tun. Junge Menschen sind da eher mobil, ältere Menschen sind da eher weniger mobil und das trifft vor allem auf ländliche Regionen zu. In den ländlichen Regionen haben auch etwa 20%, wenn ich das richtig erinnere, der älteren Mitbürger keine Möglichkeit, mit einem PKW solche Strecken zurückzulegen. Und die Verkehrsinfrastruktur ist in ländlichen Regionen in aller Regel auch deutlich schlechter ausgebaut. Das ist zum Beispiel auch ein Erfolgsrezept in Dänemark. Dort haben sie auch ganz andere Anbindungen.
Dieses neue Klinikum, von dem wir gerade hörten, hat zum Beispiel eine neue Zughaltestelle bekommen. Ja. Da wurde schon neue Infrastruktur geschaffen. Genau. Der Herr Michaelsen sagte mir auch im Gespräch, dass der Widerstand in der Bevölkerung gegen diese Pläne der dänischen Politik anfangs sehr groß gewesen sei. Inzwischen würden aber die meisten Dänen wohl hinter diesen Plänen stehen. Ich habe ein Zitat gelesen vom Vorstandsvorsitzenden der Barmer Ersatzkasse. Herr Straub hat das in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt. In Deutschland gibt es eine irrationale Liebe der Bürger, der Politik und der Medien zu wohnortnahen Krankenhäusern. Ist das so eine irrationale Liebe oder warum ist denn das Thema Krankenhaus überhaupt so emotional?
Also ich glaube, dass die Wahrnehmung oder das Zitat, das stimmt so, das würde ich auch unterstreichen. Und ich sehe das in den eigenen Kliniken. Wir bieten eine grundsolide Versorgung für die Menschen an. Wir bieten eine hochqualifizierte, qualitativ gute Medizin in unseren Kliniken an. Und trotzdem fahren die Menschen zum Teil an unserem Klinikum vorbei. Das sehe ich eben halt bei der Auswertung der Wanderungsbewegungen. Und insofern kann ich diese Irrationalität durchaus bestätigen.
Das heißt, obwohl es Kliniken gibt, fahren die Leute schon jetzt freiwillig längere Wege?
Das ist offensichtlich so.
Aber das würde ja eigentlich dafür sprechen, Krankenhäuser zu zentralisieren, wenn die Menschen eben doch in der oder bereit sind, die Wege auf sich zu nehmen.
Man muss gucken, in welchen Regionen tatsächlich Probleme bestehen und in welchen Regionen Zentralisierung Sinn machen. Wir haben ja auch in Deutschland in den jeweiligen Bundesländern ganz unterschiedliche Krankenhausstrukturen. Wir haben Bundesländer wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo wir eine extrem hohe Krankenhausdichte haben, extrem viele kleine Krankenhäuser. Wenn man zentralisieren wollte und neu bauen wollte, nach dem dänischen Modell, wäre vielleicht erstmal Nordrhein-Westfalen das richtige Land, um anzufangen.
Gerade der Kölner Bereich ist da so ein Gedankenspiel.
Und alleine in den ostdeutschen Bundesländern gibt es gar nicht so eine Diskussion, weil seit der Wiedervereinigung dort auch eine ganz andere Krankenhauslandschaft aufgebaut worden ist. Das heißt, so ein flächendeckendes Modell wie in Dänemark in Deutschland umzusetzen, würde auch allein an den Landesthemen scheitern. Auch würde Bayern zum Beispiel dort niemals mitmachen, weil die auch eine ganz andere Krankenhausstruktur und Finanzierung und auch Verantwortlichkeit haben. Die würden bei sowas zum Beispiel niemals mitmachen, weil es da überhaupt gar keine Notwendigkeit besteht.
Wenn ich die Zahlen richtig erinnere, dann sind es in Schleswig-Holstein 67% der Krankenhäuser sind eher ländliche Krankenhäuser. Damit, wenn man noch unterteilt in alte und neue Bundesländer, dann ist Schleswig-Holstein ja ganz vorne in den alten Bundesländern. Hatten wir ja schon gesagt, das Netz, gerade jetzt zum Beispiel in Nordfriesland oder auch an der Westküste, ist hier ja jetzt schon weitmaschig. Es gibt sicher auch in Schleswig-Holstein Ballungszentren, um vielleicht Ostholstein zu nennen, wo die Dichte dann ein bisschen höher ist.
Die Dichte wird ja in Deutschland auch gemessen. Pro 100.000 Einwohner haben wir so und so viel Krankenhausbetten. Das sind im Bundesdurchschnitt etwa 512 somatische Betten. In Schleswig-Holstein sind wir da schon im Durchschnitt über alle bei 443. Und der Kreis Nordfriesland bildet da leider in Anführungszeichen ein trauriges Schlusslicht mit nur 312 Betten. Also das heißt, gemessen hätte ich bald gesagt am Bundesdurchschnitt, haben wir in Nordfriesland bereits jetzt 40% weniger Betten oder knapp 30 eben halt bezogen auf Schleswig-Holstein.
Nochmal, jetzt haben wir wieder Probleme aufgezeigt. Wir wollen ja uns aber auch ein bisschen lösungsorientiert hier heute Abend präsentieren. Unter anderem unser Gesundheitsminister hier in Schleswig-Holstein, Gark, hat sich da ja Gedanken zu gemacht. Er will sein System kommende Woche präsentieren.
Ich finde, Politik muss den Anspruch haben, hier zu lenken und zu gestalten und darf eine neue Krankenhausstruktur nicht dem Zufall überlassen.
Das sagt Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Gark im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord. Er hat Ideen, er hat Vorschläge, er will die Förderkriterien für Krankenhäuser ändern und er will auch dieses bestehende Fallpauschalensystem, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, ergänzen. Seine Pläne will er kommende Woche vorstellen und das Ganze bis Mai umsetzen. So könnte das ein bisschen konkreter aussehen.
Ich möchte, dass in Zukunft deutlich wird, warum wir Krankenhausinvestitionsprojekte in eine bestimmte Reihenfolge bringen. Das Krankenhausinvestitionsvorhaben priorisiert also in eine bestimmte Reihenfolge, was ist dringlich, was ist nicht so dringlich gebracht werden. Das macht man seit 3 Jahrzehnten. Warum beispielsweise ein Bauvorhaben an Platz 1 und ein anderes an Platz 35 steht, das ist jetzt aber weniger durchschaubar. Und ich möchte klare, nachvollziehbare und transparente Kriterien einführen, nach denen im Zweifel jeder genau weiß, warum steht ein Projekt an Platz 1, 2 oder 3 und ein anderes an Platz 25, 46 oder 85.
Hier geht es also um die Förderkriterien, die Gesundheitsminister Gaak anpassen will. Das Land ist ja zuständig, um Investitionen, die Krankenhäuser tätigen, finanziell aufzufangen. Der Vorschlag, den er jetzt gemacht hat, Herr von der Becke, Sie als Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland, ist das ein Weg?
Ich unterstütze ausdrücklich den hier skizzierten Weg von Herrn Dr. Gaak. Ich glaube, dass wir sonst noch viel länger über das ganze Thema diskutieren und gerade bei Gesundheit fühlt sich ja auch jeder berufen, mitdiskutieren zu können. Also insofern brauchen wir bestimmte ordnungspolitische Strukturvorgaben, um einfach tatsächlich das Beste für unsere Bevölkerung am Ende des Tages auch realisieren zu können. Als Geschäftsführer, als Klinik, als Mitarbeiter in den Kliniken, wir können das nicht mehr lange dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Und von daher gesehen unterstütze ich das ganz ausdrücklich.
Er sagte ja eingangs, dass es die Aufgabe des Landes sei, da auch mitzugestalten und auch ein Stück weit dann eben Kontrolle zu haben. Ist das denn jetzt ein Vorstoß aus dem Gesundheitsministerium für mehr Kontrolle in der Planung?
Also es ist zumindest erstmal ein Vorstoß für mehr Transparenz, dass die Investitionsentscheidungen des Landes in den Krankenhäusern nachvollziehbarer werden für die Bevölkerung. Ob dadurch dann mehr Investitionsmittel insgesamt zur Verfügung stehen, das ist noch eine ganz andere Frage. Und auch die Frage, ob die Krankenhäuser über das DRG, also über das Fallpauschalensystem, zukünftig mehr Gelder bekommen, das ist sowieso nochmal eine ganz andere Frage. In dem Bereich gibt es ja auch ganz andere Diskussionen, die geführt werden. Zum Beispiel, dass sich die Bundesländer komplett aus der Investitionsfinanzierung der Krankenhäuser zurückziehen. Und dass die Investitionskosten der Krankenhäuser über die Krankenkassen finanziert werden. Also es gibt auch ganz andere Möglichkeiten, wie man rangehen kann, um Krankenhäuser in der Zukunft wesentlich besser mit Geldern auszustatten. Und die Investitionsfinanzierung und auch die Planung durch das Land ist eine Tradition, die wir haben in Deutschland, die wir geerbt haben, die Jahr für Jahr und Plan für Plan fortgeschrieben wird. Aber das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Das kann sich in der Zukunft auch ändern.
Ja, und de facto ist es doch auch so, dass das Land gar nicht dem Auftrag unbedingt nachkommt. Also die Summen, die da vom Land gezahlt werden für eben die Investitionen der Krankenhäuser, die sind ja nicht so hoch, wie sie vielleicht sein sollten.
Das ist in der Tat richtig. Wir haben das ja vorhin schon mal kurz besprochen. Eigentlich muss die Investitionskostenfinanzierung zu 100% erfolgen. Da aber aufgrund der vielen Jahrzehnte, in denen das eben halt auch nicht so gehandhabt worden ist, über die vielen verschiedenen Regierungen eben halt auch weg, nicht passiert ist, hat sich ein unglaublicher Investitionsstau in den deutschen Kliniken eben halt auch aufgebaut. Und insofern ist das auch nicht einfach so mal eben schnell zu beseitigen. Das war ja ein Grund, warum Kliniken dann irgendwo auch versucht haben, ja, andere Finanzierungswege zu finden und dringend notwendige medizinische Geräte auf anderem Wege zu finanzieren. Das ist letztendlich passiert, indem möglicherweise eben halt weniger Personal eingestellt worden ist, was aber dann von der Krankenkassenseite über ja die Betriebskosten finanziert worden ist. Dass es dort eine Veränderung geben musste, das war dringend überfällig.
Also trägt das Land vielleicht auch ein Stück weit Mitschuld an der aktuellen Situation vieler Krankenhäuser?
Ich würde sagen, die Politik über die vielen Jahre. Es ist ja nicht eine Regierung, sondern es zieht sich ja tatsächlich über viele Jahrzehnte. Und einer erbt sozusagen dann die Dinge, die die Vorgängerregierung dann eben halt verpasst hat, umzusetzen.
Herr Drabinski, Sie nicken. Kann man die Politik, das Land in diesem Fall, Schleswig-Holstein bei uns, da nicht irgendwie verpflichten?
Also Sie sind natürlich verpflichtet, Ihren Investitionsanforderungen nachzukommen.
Und trotzdem tun Sie es nicht.
Ja, doch, sie tun es natürlich.
Nicht so hoch wie eigentlich gewünscht oder gesollt.
Ja, darüber kann man streiten, aber tatsächlich ist es so, dass die Investitionsmittel generell zu niedrig sind. Die Investitionen müssten jedes Jahr höher ausfallen und diese zu geringen Investitionen in die Krankenhäuser, die summieren sich natürlich über die Jahre, weil eine Investition, die in einem Jahr nicht getätigt wird, die schreibt sich fort für das nächste Jahr. Und so summieren sich eben die Investitionsdefizite eben auf viele Millionen, hunderte Millionen Euro, alleine auch in Schleswig-Holstein. Und die Frage ist, wann dieser gordische Knoten dann auch durchschlagen wird von der Politik und ob es eben der Landeshaushalt dann auch zulässt, diese Investitionsmittel zur Verfügung zu stellen. Und wenn man ganz ehrlich ist, wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Das heißt, man muss über andere Finanzierungswege nachdenken für die Krankenhäuser und da geht es dann eben über die Krankenkassen, dass die in die Finanzierungsverantwortung übergehen. was dann aber für die Politik zur Folge hat, dass sie auch aus der Krankenhausplanung rausgehen müssen.
Und wenn man den Vorstoß oder den Vorschlag von Gesundheitsminister Gag deutet, dann ist das ja eben genau das, was er nicht möchte. Kommende Woche werden wir wohl mehr wissen, dann will er seine Pläne ja konkreter vorstellen. Und da werden wir hier auf NDR1 Welle Nord sicher auch drüber berichten. Zwei Gäste sitzen bei mir im Studio. Zum einen Dr. Thomas Trabinski, Gesundheitsökonom hier aus Kiel, und Christian von der Becke, Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland. Und immer wenn Sie Musik hören, dann unterhalten wir uns hier, weil das Thema Krankenhaus, Kliniken im Umbruch, Patientenkrankenhaus einfach ein sehr großes ist, wo wir wahrscheinlich auch viel mehr mit füllen könnten als diese 2 Stunden, die wir hier heute zur Verfügung haben. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Gesundheitsminister Gag hier bei uns in Schleswig-Holstein Förderkriterien ändern will. Er will da mehr Transparenz schaffen, er will, dass Förderprojekte anders priorisiert werden. Diese Idee hat er vorgestellt und er hat auch gesagt, dass er eine unabhängige Basisfinanzierung einführen möchte, so nennt er das. Das Ganze zusätzlich zum bestehenden System der Fallpauschalen, womit die Krankenkassen ja einzelne Patienten zurückvergüten an die Krankenhäuser. Genaueres wissen wir über diese unabhängige Basisfinanzierung noch gar nicht. Wenn Sie sich was wünschen könnten oder wenn Sie hoffen, wie sollte diese unabhängige Basisfinanzierung aussehen?
Ich würde zunächst einmal auf jeden Fall für eine unabhängige Basisfinanzierung votieren wollen und weniger für das System, in dem den Krankenkassen sozusagen sämtliche Gelder zur Verfügung gestellt werden. Das sage ich einfach aus der Erfahrung und ja, den Diskussionen, den ambitionierten Diskussionen, die wir rund um das Thema Budgetverhandlungen jedes Jahr zu führen haben. Ja, wie kann eine solche Basisfinanzierung aussehen? Zum einen muss man, glaube ich, tatsächlich den regionalen Besonderheiten einer jeden Klinik und dem Auftrag, den diese Klinik zu erfüllen hat, Rechnung tragen. Gerne kann man tatsächlich sich darüber unterhalten, hochspezialisierte Leistungen an Zentren zu erbringen. Das würde aber bedeuten, dass hochpreisig bezahlte Leistungen an diesen Kliniken zukünftig nicht mehr stattfinden, obwohl diese Kliniken ja nahezu die gleichen Vorhaltekosten haben wie eben halt ja die normale Klinik an sich. Und dieses DRG-System, weil pauschalisiert, letztendlich nicht für eine auskömmliche Finanzierung dieser Vorhaltekosten in einem 24 Stunden, 7 Tage die Woche Betrieb ausreichend sind. Wir müssen vor allem, und erste Schritte dahin sind ja gegangen worden, die Berufsgruppen differenziert betrachten, die eben halt einer besonderen Belastung unterliegen. Unsere Ärzte, die Pflegekräfte, aber die auch am direkten Prozess der Patientengenesung beteiligten Mitarbeiter in allen anderen Bereichen. Wer diesen Beruf in diesem Gesundheitssystem wählt, der hat keinen normalen Beruf gewählt, sondern der hat eine Berufung zu diesem Beruf gefunden. Und er lebt sozusagen ein Desaster. Er kann sich in diesem Beruf gar nicht richtig verwirklichen. Er kann die Zuwendung zum Menschen gar nicht richtig anbringen. Wir brauchen hier eine Entlastung. Wir brauchen eigentlich mehr Zeit für den Patienten. Und hierzu muss man tatsächlich andere Vergütungssysteme finden. Das INEC, das Institut zur Entgeltfindung im Gesundheitssystem, kalkuliert ja die sogenannten Relativgewichte, die dann am Ende des Tages zur Bezahlung des Falles führen. Und das Problem dabei ist, dass bei der Entgeltfindung letztendlich zu große Kliniken teilgenommen haben und die vielen kleinen Kliniken dabei gar nicht berücksichtigt worden sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine generelle Pflicht beispielsweise für alle Krankenhäuser gibt, an dieser INEC-Kalkulation, so wie wir das kurz nennen, teilzunehmen, damit das INEC und überhaupt die Entscheider eine bessere Grundlage für eine Preisfindung haben.
Damit sie ausgeglichener ist.
Ganz genau. Und dann findet man auch die Punkte, an denen man eine solche Basisvergütung festmachen kann.
Herr Trabinski, Sie als Gesundheitsökonom, gibt es gute Gründe für so eine Grundversorgung, so eine Basisfinanzierung?
Ja, natürlich. Man kann sich in dem Zusammenhang tatsächlich überlegen, dass eine gewisse Grundfinanzierung in das Krankenhaus gelangt für zum Beispiel jedes Bett. Aber das hat natürlich zur Folge, dass eben das Fallpauschalensystem und die Vergütungen, die darüber ausgezahlt werden, auch bereinigt werden, um diese Beträge oder anteilig um diese Beträge.
Oder es ist tatsächlich zusätzlich.
Ja, man darf nicht vergessen, über die Investitionen der Bundesländer in Deutschland gelangen im Jahr nur 3 Milliarden Euro an Investitionen in die Krankenhäuser. Und 3 Milliarden ist natürlich kein großer Betrag, wenn man sich den Gesamtumsatz oder die Gesamtpauschalen in dem System anschaut, die von den Krankenkassen bezahlt werden. Und wenn man dort über eine Grundfinanzierung nachdenkt, dann wäre man natürlich in einem Bereich, da müsste man 10-20% dieser Pauschalen ansetzen und da wäre man ganz schnell bei 20-30 Milliarden Euro bundesweit, die als Grundfinanzierung auszuzahlen wären. Könnte natürlich ein sehr guter Ansatz sein, weil diese Gelder werden dann nicht mehr direkt mit der Patientenversorgung verknüpft, sondern werden erstmal eine Grundfinanzierung für die Krankenhäuser. Also ich finde den Gedanken von Minister Gag in dem Bereich gar nicht verkehrt. Man muss halt nur gucken, ob es auch in diese Richtung geht und wie er sich vor allem im Bund mit diesen Überlegungen durchsetzen kann, weil da gibt es natürlich andere Interessenslagen, die dem natürlich entgegenstehen können.
Also eine Möglichkeit, die vielleicht noch einige Fragezeichen trägt. Jetzt haben wir in der vergangenen Woche auch gehört, dass es Überlegungen gibt zwischen dem städtischen Krankenhaus hier in Kiel und dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster, gemeinsame Sache zu machen, also eine Fusion anzustreben. Das städtische Krankenhaus hat eher Verluste eingefahren in den vergangenen Jahren. Dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus geht es vergleichsweise gut. Ist so eine Fusion der Schritt der Zukunft, gerade weil die beiden sagen, wir wollen beide Standorte erhalten, aber eben Spezialleistungen, Spezialeingriffe zusammenlegen. Wird es darauf hinauslaufen, dass das immer häufiger passiert?
Ich glaube, dass wir noch einige dieser Fusionen am Krankenhausmarkt erleben werden, weil nur so die Möglichkeit besteht, eben halt nicht in den sogenannten Primärbereichen, also da, wo Medizin gemacht wird, sondern eben halt in allen anderen Bereichen, nehmen wir mal die Verwaltungsbereiche, Synergieeffekte tatsächlich zu erzielen. Eine IT-Landschaft, eine Personalabteilung, eine Finanzbuchhaltung etc. Das bedeutet nicht, dass eben halt einfach doppelt so viele Menschen arbeiten. Es birgt eben halt tatsächlich Effizienzreserven in sich. An der Primärversorgung glaube ich, dass es zunächst einmal nichts ändern wird. Also sprich an der Versorgung der Menschen vor Ort, an der Tatsache, dass sich bestimmte Abteilungen eben halt sowohl bei ihrem Beispiel bleibend in Kiel als eben halt auch in Neumünster werde vorhalten müssen. Das glaube ich eher nicht. Dafür sind dann die Wege auch letztendlich zu weit. Aber grundsätzlich sehen wir das ja durchaus auch in anderen Branchen, dass eben halt Synergieeffekte erzielt werden können durch solche Konzentrationsbewegungen.
Herr Drabinski, Sie nicken ganz zustimmend.
Also ich stimme dem zu. Auf der Versorgungsseite wird es natürlich durch eine Fusion keinen Wegfall von Mitarbeitern geben, aber natürlich auf den anderen Ebenen. Und das ist ja auch das Ziel von einer Fusion. Also es wird ja diskutiert, das heißt ja gar nicht, dass eine Fusion in dem Bereich kommt. Aber es geht darum, dass eben Personal, dass eben finanzielle Mittel freigesetzt werden, die dann wiederum in der Patientenversorgung eingesetzt werden können. Also insofern könnte eine Fusion ein guter Weg sein, um die Versorgung zu verbessern und auch um die Strukturen auf der Versorgungsseite in den beiden Krankenhäuser weiter voranzubringen.
Ein Schritt, den wir noch gar nicht beleuchtet haben oder eine Möglichkeit, die wir noch nicht beleuchtet haben, gerade was den ländlichen Bereich angeht, ist ja Telemedizin. In Schleswig-Holstein gibt es da erste Anstrengungen und auch erste Bewegungen, das vermehrt einzusetzen. Wenn wir jetzt Krankenhäuser nicht zentralisieren wollen, zumindest nicht grundlegend so drastisch, wie das in Dänemark gemacht ist. Das ist ja die Meinung, die wir jetzt hier in dieser Runde gerade vertreten. Kann denn Telemedizin der Weg sein, da für Erleichterung zu sorgen?
Ich bin davon überzeugt, dass Telemedizin auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung des Leistungsangebotes in Zukunft darstellen wird. Wir haben in Nordfriesland die Besonderheit, dass wir ja auch die Inseln und Halligen versorgen. Und insofern haben wir auf der Hallig-Hooge ein entsprechendes Modellprojekt, im Übrigen mit auch dem UKSH, was sehr erfolgreich läuft. Da wird auf telemedizinischer Basis tatsächlich eben halt Menschen vor Ort eben halt auf den Halligen geholfen. Bei den strategischen Überlegungen zur Weiterentwicklung innerhalb des Klinikums Nordfriesland beschäftigen wir uns auch mit der Realisierung eines sogenannten integrierten Notfallzentrums, in dem sowohl die ambulanten Strukturen, also die niedergelassenen Ärzte, die kassenärztliche Vereinigung, als auch eben halt die zentrale Notaufnahme, wie wir sie heute noch kennen, im Klinikum Nordfriesland weiter zusammenwachsen, um eben halt stärker Hand in Hand und fast für den Patienten dann gar nicht mehr ersichtlich eine solche Leistung erbringen zu können. Und wenn diese beiden Sektoren ein Stück weiter zusammenwachsen, glaube ich, dass auch telemedizinische Angebote weiterhin an bzw. verstärkt werden, angeboten werden können. Größtes Problem ist hier letztendlich ja Datenschutz und andere Hürden, die uns bei der Überwindung dieser verschiedenen Sektoren, also dem ambulanten Bereich und dem stationären Bereich, einfach schon heute an der Umsetzung hindern. Und da wird uns auch was einfallen lassen müssen. Werden wir uns was einfallen lassen müssen, um diese zu überwinden.
Also ein Schritt, den man eventuell gehen könnte, ein riesengroßes Themenfeld, ein Riesenbatzen, den wir uns hier ausgesucht haben. Ich habe noch Abschlussfragen an meine beiden Gäste hier. Herr Drabinski, ich fange einfach bei Ihnen an. Vervollständigen Sie doch bitte den Satz. Die ideale Krankenhauslandschaft in Schleswig-Holstein, wie sieht die aus? Also sieht für mich aus, beinhaltet für mich und jetzt kommen Sie.
Beinhaltet für mich zumindest schon mal die Krankenhäuser, wie wir sie heute kennen. Aber in der Planung und von den Qualitätsanforderungen an die aktuelle Wahrnehmung und auch Anforderungen angepasst. Das heißt hochspezialisiert, mit den neuesten Geräten ausgestattet, mit vielen Pflegepersonen und mit vielen Ärzten versehen.
Herr von der Becke, Sie als Geschäftsführer des Klinikums Nordfriesland, wie sieht die ideale Krankenhauslandschaft hier bei uns für Sie aus?
Ich hätte gerne mehr Geld, um die unterschiedlichen Interessen sowohl meiner Mitarbeiterschaft, aber eben halt auch durch hochmotivierte Mitarbeiter meiner Patientenschaft entsprechend besser bedienen zu können. Wir wollen alle hochmotiviert, wie wir sind, gute Medizin, qualitativ hochwertige Medizin an die Menschen bringen. Und das geschieht in dieser Mangelsituation, in der wir uns befinden, einfach nicht.
Was müsste denn passieren, damit der Umbruch, in dem wir uns ja vielleicht schon befinden oder der zumindest direkt bevorsteht. Was müsste denn passieren, damit der gut verläuft, damit der für alle Beteiligten gut verläuft? Also sowohl für Personal, sowohl für die Leitung, aber natürlich auch für den Patienten.
Die Politik muss hier klarere Rahmenbedingungen schaffen. Und diese Rahmenbedingungen müssen wir, geben wir ja auch als Gesellschaft ein Stück weit dann vor. Was ich mir aber wünschen würde, ist, dass diese Rahmenbedingungen, die vorgeben, nicht so viel Interpretationsfähigkeit bieten, wie die Gesetze, die heute erlassen worden sind. All das, was an guten Themen auch von der Bundespolitik gemacht worden ist in den letzten Jahren, Herr Spahn ist da ja sehr aktiv, führt aber zu ganz anderen Problemen in der Umsetzung bei uns vor Ort und es kommt fast nichts von dem, was gut gedacht ist, an. Also die Idee ist gut, die Umsetzung ist schlecht, weil eben halt die Gesetze viel zu viel Interpretationsmöglichkeit bieten und diejenigen, die es bezahlen sollen, einfach jede Menge Möglichkeiten haben, dort auszuweichen.
Herr Drabinski, wie sehen Sie das? Was muss passieren, damit ein guter Umbruch stattfindet?
Also auf jeden Fall an der wichtigsten Komponente ansetzen, nämlich am Vergütungssystem, am Fallpauschalensystem. Ich meine, das müsste ganz grundsätzlich nochmal zur Revision gestellt werden. Die ersten Überlegungen dazu stammen ja noch aus der Zeit direkt nach der Wiedervereinigung. Unter Horst Seehofer wurde das Gesundheitsstrukturgesetz erlassen, wo der Vorläufer für die aktuelle Rahmengesetzgebung im Krankenhaus stattgefunden hat. Und seitdem läuft diese Diskussion letztendlich. Und ich denke, jetzt nach einer Generation kann man das mal zur Revision stellen und gucken, was hat es gebracht. Und ich meine, es sollte grundlegend überarbeitet werden.
Und da konkret, wo soll es hingehen?
Es sollte dahin gehen, dass die ökonomische Perspektive auf das Krankenhaus, dass die stärker wieder rausgenommen wird. Der Patient ist eigentlich nur noch ein Werkstück in der gesundheitspolitischen Perspektive im Krankenhaus und das muss schleunigst rausgenommen werden. Die Versorgung des Patienten und der Patient selbst, die müssen wieder stärker in den medizinischen Vordergrund rücken und das ist auch das, denke ich, was die Ärzte und auch die Pflegeberufe in den Krankenhäusern wollen.
Herr von der Becker, Sie als Geschäftsführer, Sie nicken?
Ich unterstreiche das vollumfänglich.
Ja, Einigkeit hier heute im Studio. Wir waren uns auch einig hier heute Abend bei dem Thema, es gibt ja Forderungen danach oder dahingehend, wonach kleinere Kliniken geschlossen werden sollen, zu großen Kliniken zusammengefasst werden sollen, so ein bisschen vielleicht dem dänischen Vorbild entsprechend. Wir sind uns hier relativ einig, dass das nicht passieren soll, damit natürlich auch die Grundversorgung auf dem Land sichergestellt bleibt, auch in Zukunft. Zumindest sollen Kliniken nicht uneingeschränkt einfach geschlossen werden. Das findet auch eine Hörerin, die sich gemeldet hat hier bei uns.
Ich habe letztes Jahr viel Erfahrung gesammelt mit Krankenhäusern, einem großen, dem UKSH, und zwei kleinen in Eutin und Rendsburg. Und meine Erfahrungen sind, dass die kleinen sehr viel besser auf die Patienten eingehen können. Es mag sein, dass das nicht so wirtschaftlich ist, aber was die Patientenfürsorge betrifft, sind die kleinen allemal nach meiner Meinung besser.
Herr von der Becker, das wird Sie freuen. Sie sagten schon, Ihre drei Häuser im Klinikum Nordfriesland sind alle Häuser mit unter 300 Betten, fallen also eher in die Kategorie klein. Ich nehme an, so eine Aussage wird Sie freuen.
Definitiv. Meine Erfahrung ist auch aus anderen oder aus Kontakten innerhalb unseres Berufsverbandes, dass größere Kliniken ja doch eher unübersichtlich sind und gerade ältere Menschen sich dort schlechter zurechtfinden. In fast allen kleineren Kliniken haben sie von Anfang an eine familiärere Atmosphäre und insofern versuchen ja tatsächlich auch die Menschen vor Ort eine größere Zuwendung zu geben. Ist ja auch klar, warum. Weil man kennt sich eben halt in der Region. Ja, der Patient ist ja möglicherweise der Nachbar der Pflegekraft, die da gerade am Bett steht, des Arztes, der da gerade in der Behandlung ist. Und von daher gesehen ist das ein ganz anderes Miteinander.
Und gleichzeitig haben natürlich auch die großen Kliniken, wie zum Beispiel das UKSH oder auch andere große Kliniken im Land, haben natürlich auch ihre Vorteile. Die wollen wir nicht vergessen. Ja, das war sie auch schon hier, unsere Sendung zur Sache heute auf NDR1 Welle Nord. Vielen Dank an meine beiden Gäste, Herr von der Becke und auch Dr. Thomas Drabinski. Schön, dass Sie bei mir hier waren.
Zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Einfach besser informiert.